Podcast NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Einst auf Schiffen getrunken und viel besungen. Wohl kaum ein anderes Getränk ist so eng mit der Seefahrt verbunden wie der Rum.
Wir sind heute in der Rumstadt Flensburg zu Gast, erzählen Ihnen die Geschichte dieser hochprozentigen Spirituose und sind bei einer Rumverkostung im Stadtteil St. Georg dabei.
Rum, vom Seemannstrunk zum Kultgetränk. Das Hamburger Hafenkonzert mit der 3296. Ausgabe. Wir sind Petra Volkwarzen
und Jan Wulff.
Rum. Bei diesem Getränk denkt man gleich an Matrosen und die Seefahrt. Dass das so ist, daran hat vor allem die britische Marine einen maßgeblichen Anteil.
Es ist kein geringerer als Christoph Kolumbus, der auf seiner zweiten Fahrt in die neue Welt das Zuckerrohr mit auf die karibischen Inseln bringt. Unter klimatisch perfekten Bedingungen wird es dort von Sklaven angebaut. Sie sind es auch, die beginnen aus gegorener Melasse, dem ausgekochten Zuckerrohrsaft, hochprozentigen Alkohol zu destillieren. Es ist die Urform des heutigen Rums. Hochprozentig, scharf und rau im Geschmack. Nicht jedermanns Sache, aber für einen raubeinigen und trinkwütigen spanischen Seemann genau das Richtige.
1655 erobert die englische Krone die Insel Jamaika. Dort kommen auch die Matrosen des britischen Admirals William Penn erstmals mit dem Schnaps aus Zuckerrohr in Kontakt. So furchtlos und streitbar werden sie durch den Genuss des Getränks, das Penn beschließt, die tägliche Ration Bier, immerhin 4,5 Liter, durch einen Pint, also einen halben Liter Rum, zu ersetzen.
Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln erfaulte das Wasser und täglich ging einer über Bord.
Eine Bewährungsprobe besteht die neue Anordnung Admiral Penns bereits kurze Zeit später. Das feuchtwarme Klima lässt bei einer anhaltenden Flaute das Wasser verderben. Dennoch bleibt die erwartete Seuche aus. Eine Tatsache, die die britische Admiralität auf die desinfizierende Wirkung des Rums zurückführt. 1731 wird der tägliche Rumausschank für die gesamte britische Marine eingeführt. Mit aus heutiger Sicht absehbaren Folgen.
What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning?
Auf den Schiffen der englischen Krone kommt es zunehmend zu einem Verfall der Arbeitsmoral. Die Flotte ihrer Majestät leidet unter der Disziplinlosigkeit und Trunkenheit ihrer Besatzung. Es ist Admiral Edward Vernon, der aus diesem Grund im Jahr 1740 die Captain's Order 349 erlässt.
Fortan werden die Pints in 2 Rationen am Tag ausgegeben und außerdem mit Wasser und Zitronensaft verdünnt. Die darin enthaltenen Vitamine schützen die Seeleute zwar zukünftig vor Skorbut, Freunde macht sich Admiral Vernon durch seine Order dennoch nicht. Abfällig bezeichnen seine Matrosen, so sagt die Legende, das neue Mischgetränk als Grog. Ihr Admiral pflegt einen alten groben Umhang aus Grogram-Stoff zu tragen.
Über die Jahrhunderte wird die täglich erteilte Rumration immer kleiner. Schließlich verfügt Admiral Peter Hill Norton, sehr zum Leidwesen seiner Matrosen, die Abschaffung der täglichen Portion Rum. In einer symbolischen Geste werfen viele Seeleute am 31. Juli 1970 ihr Rumglas ins Meer.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und wenn es um Rum geht, dann fällt einem dazu eine Stadt natürlich sofort ein: Flensburg. Die Tradition der Rumverarbeitung und des Rumhandels reicht dort weit zurück, bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Flensburg, das ja lange Zeit zu Dänemark gehörte, galt über lange Zeit als regelrechte Rummetropole. Ein Besuch an der Förde.
Im Keller des Schifffahrtsmuseums fühlt man sich gleich wie in einer anderen Zeit und mittendrin im Hafengetümmel. Aus Lautsprechern unter der niedrigen Decke tönt Glockenläuten, Möwengeschrei, das Klappern von Pferdehufen. Früher, als der Rum aus der Karibik noch per Schiff direkt im Flensburger Hafen ankam, wurden die Fässer zuallererst hierher gebracht.
Also das Flensburger Schifffahrtsmuseum befindet sich ja im ehemaligen Zollparkhaus der Stadt Flensburg. Und hier genau stehen wir jetzt im Keller. Das ist das alte Fasslager der Stadt. Das heißt, also jedes Fass Rum, das hier auf dem Seeweg nach Flensburg gekommen ist, wurde erstmal hier unter Zollverschluss eingelagert. Und dann sind die Kaufleute hierher gekommen, haben brav ihren Zoll entrichtet und konnten dann ihre Rumfässer mitnehmen.
Susanne Griegul ist die Leiterin des Schifffahrtsmuseums. Eigentlich, sagt Susanne Griegul, waren die Flensburger damals erstmal nicht auf Rum, sondern auf Zucker aus.
Der Rum ist ein Abfallprodukt letztendlich bei der Zuckergewinnung gewesen. Und der war in erster Linie überhaupt nicht für den Export gedacht. Rum hatte nicht mal einen Namen. In der zeitgenössischen Literatur läuft er unter eine klare, abscheuliche Flüssigkeit.
1755, das ist das Jahr, in dem alles beginnt. Flensburg gehört zum dänischen Königreich, dem als Kolonialmacht drei Inseln in der Karibik gehören. St. Croix, St. John und St. Thomas. Ab 1755 wird der Handel für alle dänischen Untertanen freigegeben. Neptunus heißt das erste Handelsschiff, das sich von Flensburg in Richtung Karibik auf den Weg macht. Viele weitere folgen. Eine Multimedia-Installation im Schifffahrtsmuseum zeigt exemplarisch die Lebensgeschichte eines Flensburger Rumhändlers und eines Kapitäns.
Am 28. Mai gegen 5 Uhr am Morgen sind wir soweit, bereit, Leinen loszumachen.
Auf der Hinreise haben die Flensburger Schiffe unter anderem Baustoffe an Bord, häufig Ziegel. Im Schnitt 3 Monate dauert die Reise, wenn alles gut geht.
Erreichen am Nachmittag unser Ziel St. Thomas. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen.
Auf den Plantagen der westindischen Inseln schuften afrikanische Sklaven. Sie sind es, die das Zuckerrohr ernten, pressen und daraus die sogenannte Melasse gewinnen. Nach der Gärung wird destilliert. Mit der Verarbeitung von Alkohol kennen sich die Flensburger gut aus.
Man hat hier in Flensburg das Privileg gehabt, Weizenkorn zu produzieren. Absatzmarkt und Know-how war hier in den Hinterhöfen schon längst vorhanden. Und als dann die ersten Fässer Rum als Beifracht nach Flensburg gekommen sind, da war im Grunde der Boden bereitet für den Rumverschnitt.
Rumverschnitt, das bedeutet, einer kleinen Menge Originalrum wird Wasser zugefügt und Alkohol, der nicht aus Zuckerrohr, sondern zum Beispiel aus Kartoffeln oder eben Weizen hergestellt ist. Um das Risiko gering zu halten, verteilen Flensburgs Kaufleute ihre Ware auf unterschiedliche Schiffe. Stolz werden Bilder der Schiffe gezeigt. Im Flensburger Schifffahrtsmuseum hängen neben Porträts von Zucker- und Rumhändlern auch jede Menge solcher Schiffsbilder. Werbemittel der frühen Neuzeit, nennt Museumsleiterin Susanne Griegul sie.
Sie sind nicht immer ganz originalgetreu, sondern wichtig war, dass sie geblähte Segel haben und sich von ihrer besten Seite zeigen. Aber das ist eigentlich so ein ganz klassischer Bildtypus, der in vielen Kontoren und Kaufmannshöfen hing.
Nach dem Deutsch-Dänischen Krieg gehört Flensburg ab 1864 nicht mehr zu Dänemark, sondern zu Preußen.
Die dänischen Inseln waren jetzt natürlich tabu. Nun heißt es Jamaika.
Im Neubau des Schifffahrtsmuseums ist ein Kolonialwarenladen nachgebaut. In den Regalen viele Flaschen der unterschiedlichen Rumhäuser.
Hansen, Balle, Rumschmidt, Sonnenberg, auch ganz wichtig, Bottel, Pott.
Flensburg und der Rum. Vieles ist heute Geschichte. Die Stadt an der Förde aber sehe ohne Rum anders aus.
Also wenn Sie heute durch die Flensburger Fußgängerzone gehen und die schönen, prächtigen Bürgerhäuser sehen, das sind die Prachtbauten aus der Zeit, die von den Zuckerhändlern und später dann Rumhändlern errichtet worden sind, am Holm und in der Großen Straße.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute mit einem stark alkoholhaltigen Thema. Es geht um den Rum. Gerade haben wir schon einiges aus und über Flensburg gehört. Die Stadt an der Förde galt über lange Zeit als die Rummetropole schlechthin. Heute ist das weitgehend Geschichte. Fast alle Rumhäuser haben aufgegeben. Bis auf eines, Rum Johansen.
Ein historischer Kaufmannsspeicher ganz in der Nähe der Flensburger Marienkirche. Hier in der sogenannten Marienburg hat das Rumhaus Johansen seinen Sitz. Martin Johansen führt das kleine Unternehmen in vierter Generation.
1878 fing mein Urgroßvater an, praktisch mit rum zu arbeiten. Vorher hatte er einen Weinhandel, hat sich dann halt spezialisiert. Ja, da ging das eigentlich los.
Durch den runden Treppenturm geht es auf den Boden, wo die Rumfässer lagern.
In diesen Fässern liegt praktisch Rum aus Jamaika mit ca. 75%, mehrere Jahre hinweg.
Ein Schluck Kulturgeschichte, so steht es draußen am Eingang zum Kaufmannsspeicher. Die Johansens fühlen sich der Tradition verpflichtet. Auch der ursprünglichen Art und Weise, wie Rum in Flensburg verarbeitet wurde.
Es wird auf Jamaika ein Produkt für den deutschen Markt hergestellt. Nennt sich im Prinzip German Flavored Rum. Den haben früher sämtliche Rumhäuser verarbeitet. Dieser Rum zeichnet sich aus, indem er praktisch durch die Gärung, durch die Destillation und durch die Nachlagerung von ca. 12 Jahren ein geschmacksintensiver Rum ist. Also wir reden da von Estern. Wenn wir so einen weißen Rum haben zum Beispiel, der liegt ungefähr bei 100 bis 120. Und bei diesen dunklen Rums, die wir hier aus Jamaika importieren und hinterher weiterverarbeiten, da liegen wir ungefähr bei 2000, 2400 Estern. Also ein Vielfaches davon.
Flensburger Rumverschnitt gehört bei Johansen ebenso zum Sortiment wie echter Jamaika-Rum. Längst kommt der Rum nicht mehr im Flensburger Hafen an, sondern per Containerschiff in Hamburg oder Rotterdam.
Also die großen Schiffe, Containerschiffe bringen dann die Rums mit. Das läuft dann über einen Großhändler und dann geht das weiter mit LKW und entweder in Edelstahlfässern oder halt in Kunststofffässern heute.
Sobald der Rum bei ihm angekommen ist, wird er wieder in Holzfässer umgefüllt.
Also es wird gelagert in Holzfässern und es wird auch wieder eingelagert in Holzfässer, damit der Rum auch atmen kann.
Verschiedene Rumsorten kaufen und daraus etwas Neues kreieren, darum geht es.
Wir haben ja nicht nur eine Rumsorte, sondern wir haben unterschiedliche Rumsorten und die mischen wir halt zusammen und so entstehen halt die Rums.
Regatta Rum steht auf einem großen Fass, das Martin Johansen auch noch im Betrieb stehen hat.
Wir machen ja einmal im Jahr Rumregatta. Das heißt, über Himmelfahrt kommen die alten Frachtensegler hier nach Flensburg. Ja, und da stellen wir dann einen extra Rum her, der jedes Jahr neu schmeckt. Der Segler selber, wenn er kommt, kriegt er eine 07 Flasche als Gastgeschenk. Ja, dann fahren die samstags halt ihre Regatta und eine 3-Liter Flasche bekommt praktisch nicht der erste, sondern der zweite.
Über den Hof geht es in die Produktion. In einem 200 Liter Behälter ist ein Rum zum Abfüllen bereit.
Da ist jetzt ein weißer Rum drin. Dann habe ich den hergestellt. Am 25.09.
Für das Abfüllen des Rums in Flaschen gibt es eine Maschine.
Die Flasche kommt, löst praktisch die Maschine aus. Dadurch, dass wir hier oben ja die Flüssigkeit drin haben, läuft die Flüssigkeit einmal in die Flasche rein. Das ist alles so ein bisschen Sendung mit der Maus. Ja? In großen Betrieben geht das alles fliegend schnell. Und hier ist es halt, also wir fahren vielleicht 700 Flaschen in der Stunde, wenn es hochkommt.
Verkauft wird Johansen Rum vor allem von Händlern in der Region oder im eigenen Laden, der Hökerei im Fachwerkhaus zur Straße. Verkäuferin Nicole Mischke lässt die Kunden erstmal probieren.
Ja, man fragt natürlich, ob sie sich auskennen mit dem Rum und dann probieren wir uns durch. Wir fangen mit dem mildesten an, die Rumkenner. Da gibt es dann schon speziellere. Wir haben natürlich viele, die hier aus Flensburg kommen oder die in Flensburg gewohnt haben und natürlich ihre Flensburger Kultur treu bleiben.
So wie diese junge Kundin, die gerade in den Laden kommt und zielstrebig zwei Flaschen aus dem Regal greift.
Als Geschenk. Und ich habe schon zweimal hier die Rumführung mitgemacht, deswegen unterstütze ich das auch immer viel. Ich kaufe viel hier.
Martin Johansen freut sich über Touristen, die bei ihm kaufen. Vor allem aber auch über Kunden aus Flensburg und Umgebung, die dem Familienunternehmen über Jahre treu bleiben.
Ich glaube, der Flensburger ist auch immer noch stolz darauf, wenigstens noch ein Rumhaus hier in Flensburg zu haben, was so alt ist.
Sein Wunsch für die Zukunft seines kleinen Rumhauses.
Dass es nach mir weitergeht.
Das Rumhaus Johansen in Flensburg. Und gleich schauen wir mal zu uns nach Hamburg. Zwei Hamburger haben vor einigen Jahren ein Start-up-Unternehmen gegründet. Ron Elber heißt der weiße Rum, den sie selber destillieren und verkaufen. Wir treffen Hannes und Daniel, so heißen die beiden, gleich in einem Restaurant im Schanzenviertel. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier heute zum Thema Rum und wir sitzen hier jetzt in der Bullerei, im Bistro der Bullerei und bei mir sind
Hannes
und Daniel.
Und ihr beide, ihr habt etwas ganz Besonderes gewagt. Ihr habt einfach gesagt, wir trinken gerne Rum, wir machen den Rum selber.
Das stimmt, ja, genau. Wir haben vorher schon ein bisschen experimentiert mit vergorenen Getränken und Destillieren derselben. und haben uns dann mal an Melasse gewagt, weil die so wunderbar aromenreich ist, und haben das einfach mal gemacht und waren davon so überzeugt, dass wir dachten, das können wir den Leuten nicht vorenthalten.
Aber jetzt musst du mir mal erzählen, sagt man einfach, jetzt mache ich mal Rum selber und dann macht man einfach Rum und dann hat man Rum, oder was für Schwierigkeiten bringt das mit sich?
Ich frage erstmal zurück, warum soll man das denn nicht machen? Also wenn man jemanden fragt aus der Szene, dann sagen die alle, nee, mach das nicht, das klappt auf gar keinen Fall und da sind die Schwierigkeiten und Stolpersteine, ich würde es lassen. Davon darf man sich nicht so bangbüchsig machen lassen, das macht man dann einfach mal. Und haben wir dann auch, und hat auch eigentlich ganz gut geklappt, würde ich sagen, oder Daniel?
Ja, wir waren keine Marketingleute, die ein Konzept hatten und dann das irgendwie mit einem Produkt gefüllt haben, sondern wir hatten erst das Produkt und dann haben wir uns eigentlich überlegt, wie wir das nennen wollen.
Jetzt steht so eine ganz kleine Flasche vor uns, das gibt es auch noch in größer, das ist hier 50 Milliliter und da kommt noch die große dazu, Ron Elber steht drauf. Wie kommt es zu dem Namen?
Ja, also Ron Elber ist Spanisch für der Rum von der Elbe. Und wir haben uns halt überlegt, Rum kommt ja ursprünglich aus der Karibik. Und in der Karibik spricht man hauptsächlich Spanisch. Und das war sozusagen unsere kleine Hommage an die Herkunft, an die ursprüngliche Herkunft des Rums. Trotzdem wollten wir natürlich die Herkunft unseres Rums nicht verleugnen. Und deswegen haben wir ihn Ron Elber genannt.
Wonach schmeckt Ron Elber? Es gibt ja große Unterschiede. Was zeichnet den Geschmack eures Rums aus?
Das ist immer, finde ich, ganz schwierig, wenn jemand das mal probieren soll, dass man vorher schon sagt, wonach er schmeckt, weil dann schmeckt er auf jeden Fall danach. Also ich sage nur so viel dazu, er ist ein eher leichter weißer Rum, darauf haben wir großen Wert gelegt, damit man ihn auch gut vermixen kann. Nur mal so viel, viele Leute schmecken die unterschiedlichsten Früchte, auch wenn das jetzt ein bisschen platt klingt, aber ich sag mal, eine Pflaume, eine Birne, das wird sehr gerne mal rausgeschmeckt oder rausgerochen. Und im Nachklang merkt man schon ordentlich die Herkunft, dass da Melasse im Spiel ist. Also so ein lakritziger, süßer Nachgeschmack ist das. So in die Richtung geht es, glaube ich.
Jetzt steht ihr ja noch mehr oder weniger am Anfang. Wie läuft das ab, die Produktion? Ihr habt ja noch nicht selber eine Distillerie. Wo bekommt ihr eure Rohstoffe her und wie geht's dann weiter?
Also der Lieferant für unsere Rohstoffe sitzt tatsächlich in Hamburg. Da kriegen wir die Rohstoffe her, die besorgen wir uns und fahren damit dann zu einer Brennerei, in die wir uns eingemietet haben. Und machen das dann tatsächlich vom Reisbrett an, machen die Maische selber, lassen das vergären, sind dann beim Brennen dabei, nehmen das wieder mit nach Hamburg und verarbeiten das hier weiter. Heißt also, das fertige Destillat wird auf Trinkstärke herabgesetzt und auf die schönen Flaschen gezogen, verkorkt, versiegelt, ab in die Kartons und dann geht es ins Lager von unserem Vertrieb. Und die verschieben das dann zu den einzelnen Abnehmern.
Wie viele Flaschen produziert ihr denn jetzt schon so? Und wo gehen die hin? Wo werden die verkauft?
Also für dieses Jahr sind so 10.000 Flaschen angepeilt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Aber wir sind da recht zuversichtlich. Und es gibt viele Großhändler natürlich, aber eben auch viele Spezialitätenhändler. Jetzt immer mehr Bars, die dazu kommen. Also Hamburg ist natürlich schon noch unser Schwerpunkt, aber Berlin jetzt auch viel, Köln, München.
Wo wollt ihr denn hin mit eurem Rum? Habt ihr schon einen Investor? Ist das eine kleine Pflanze, die wachsen soll? Oder macht ihr das weiter zum Spaß und nebenbei neben dem Job?
Also ja und nein. Wir haben eine Zeit lang uns mal mit Investoren getroffen, haben aber davon erstmal Abstand genommen, weil wir bis jetzt zumindest noch nicht die Investoren gefunden haben, die unsere Philosophie teilen. Und uns ist sozusagen wichtig, erstmal authentisch zu bleiben und das, was wir tun, eben mit Liebe und mit dem Qualitätsanspruch weiter zu tun, den wir machen und den wir haben. Und es ist schon das Ziel, eine eigene Destille aufzubauen. Wir glauben, wir sind davon noch so vielleicht ein Jahr weg, anderthalb, und wollen schon das richtig groß machen. Also wir haben auch vor, noch einen Rum aufs Fass zu legen, also einen dunklen Rum zu machen, und haben da schon auch ein paar Überraschungen im Keller. Mal gucken.
Dann wünsche ich viel Erfolg. Vielen Dank fürs Gespräch.
Rum ist gleich Rum. Das mag derjenige denken, der im Laden immer wieder nur zu einer bestimmten Rummarke greift. Tatsächlich aber ist es wie beim Wein. Herkunft und Herstellungsverfahren spielen eine große Rolle dabei, wie ein Rum schmeckt. Wer einen Überblick darüber bekommen möchte, wie unterschiedlich Rum im Geschmack sein kann und gleichzeitig mehr über seine Produktion lernen möchte, macht am besten bei einem Rum-Tasting, einer Rumverkostung mit. Fürs Hamburger Hafenkonzert waren wir bei einer dabei.
Wem es einfach nur um den Rausch geht, ist an diesem Abend nicht an der richtigen Adresse. Hier geht es um mehr. Lauschig und gemütlich ist es in dem kleinen Hinterzimmer der Superbude, einem Hotel in der Spaldingstraße in St. Georg.
Mein Name ist Markus Stock und wir veranstalten hier mit rum-tasting.de mehrfach im Jahr Rum-Tastings und zeigen den Leuten halt die Welt des Rums.
Rum-Ambassador nennt sich Markus Stock. Er ist auch Gründer der Facebook-Gruppe der Rum-Club und einer Internet-Community zum Thema Rum. Ein Experte, nebenberuflich, aus Passion.
Rum ist nicht nur einfach das verschriebene, gezuckerte Produkt, sondern Rum kann ganz viel transportieren, Leidenschaft, Abenteuer, aber auch geschmacklich ist es wunderbar und da gibt es auch einiges zu erzählen.
19 Menschen sind heute Nachmittag zum Rum-Tasting gekommen. Zwei von ihnen,
Jennifer Rolle
und Stefan Spieser,
ein Paar mit gewisser Vorbildung in Sachen Whisky.
Zumindest haben wir schon einiges probiert und haben auch schon eine kleine Rundreise durch Schottland gemacht, durch die Distillen und haben das ein oder andere Mal einen Whiskyabend bei uns. Aber mein Mann mag lieber so die etwas karamelligeren, lieblicheren Sachen und präferiert scheinbar eher den Rum. Und so kam es dann zu der Idee, mal ein Rum-Tasting mitzumachen.
Auch Stefan Schweser freut sich auf den Abend und hat konkrete Vorstellungen, was er sich vom Tasting erhofft.
Einfach ein bisschen mehr noch zu wissen, wie das funktioniert, wie der Rum hergestellt wird, die Komplexität und eben auch Anregungen, welche Rumsorten es so gibt und was wir vielleicht demnächst mal einkaufen würden.
Rumprobieren, das ist der Sinn eines Rum-Tastings. Doch dazu gibt es bei Markus Stock interessante Informationen rund um das Getränk und einiges an Anschauungsmaterial. Anfassen und Schnüffeln erlaubt.
Das ist Zuckerrohr. Dann habe ich nochmal Melasse mitgebracht und man kann es aufmachen. Das ist wie Honig, das hat kein Verfallsdatum.
Die erste erstaunliche Erkenntnis, Melasse riecht nach Zuckerrübensirup. Mit diesem Geruch noch in der Nase geht es dann auch schon ans Probieren des ersten Rums. Von insgesamt 6.
Der Dos Ron ist ein Blend von einem Rum aus Kuba und der Dominikanischen Republik. Er wird für jemanden in Deutschland hergestellt. Ja, vielleicht nehmt ihr das Glas 1 und dann könnt ihr gerne mal den Deckel abmachen, riechen, auch probieren, so wie ihr möchtet.
Stefan Schweser entscheidet sich zunächst fürs Riechen und ist begeistert.
Hervorragend. Es riecht wirklich super.
Und schmecken tut's ihm auch.
Also so stelle ich mir im Prinzip einen Rum vor, einen guten Rum.
Vorschriften, was ein Teilnehmer bei einem Rum zu riechen oder rauszuschmecken hat, möchte Rum-Testing-Leiter Markus Stock nicht machen. Für ihn ist der Geschmack eine sehr persönliche Sache.
Noten, die man hier bei dem Rum schmecken könnte, ganz wichtig könnte, das sind einmal Rosinen, Vanille, Fuchs, eine Art von Karamell, Zuckerrohr, das kommt auch nochmal raus. Und gerade halt auch Zitrus.
Riechend und immer wieder am Glas Rum in der Hand nippend, lauschen die Teilnehmer den weiteren Ausführungen von Markus Stock. Es geht um Rumgeschichte, Rumherstellung und Rumlagerung. Immer wieder unterbrochen von einer neuen Rum-Geschmackserfahrung.
Ja, der nächste Rum ist der Rum von einem unabhängigen Abfüller. In dem Fall ist es Mesan.
Der riecht ganz stark nach Rosinen.
Rosinen, ja.
Es ist erstaunlich, wonach Rum alles schmecken kann. Das wird an diesem Nachmittag schnell deutlich. Auch ungeübte Gaumen schmecken Mandeln, Orangen, Bananen, Lakritz und vieles mehr. Dass dies so ist, dafür sorgen die sogenannten Esterstoffe, sagt der Experte Markus Stock.
Ester und Fuselstoffe sind halt die, die den Geschmack transportieren. Also dadurch entsteht der Geschmack Birne, Aprikose, Früchte, das kann ganz vielfältig sein.
Kompakt und kurzweilig ist das Rum-Tasting in der Superbude in St. Georg. Die Stimmung ist locker und launig, was dem Vortrag des Gastgebers zu verdanken ist, sicherlich aber auch den zahlreichen und gut gefüllten Gläsern Rum, die irgendwann alle Intus haben. Nach circa 2 Stunden geht die Rumverkostung ihrem Ende entgegen.
Vielen Dank und ich hoffe, es hat jedem gefallen und ihr hattet ausreichend Spaß und habt ein bisschen was über die Rumwelt gelernt.
Also ich fand es wirklich sehr interessant, er hat es gut gemacht, hat auch ein bisschen drumherum erzählt und ja, für mich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Es war auf jeden Fall ein schöner Nachmittag und ich fand es sehr interessant, was es so für eine Vielfalt gibt wirklich.
Sehr, sehr spannend, so das Spektrum kennenzulernen und wir haben durchaus auch unsere Favoriten, glaube ich, entdeckt.
Das Fazit des Abends also.
Absolut positiv, ja.
Definitiv. Mal gucken, ob wir es noch zur nächsten Bahnstation schaffen.
Mal gucken, das schaffen wir, glaube ich, noch.
Und wer auch mal bei einer solchen Rumverkostung dabei sein möchte, bekommt mehr Infos im Internet. Pro Person kostet das Ganze 76 €.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Viel haben wir nun schon gehört über das alte Seemannsgetränk, den Rum. Bis heute wird er getrunken, ob echter Rum, der ausschließlich aus Zuckerrohr hergestellt ist, oder Rumverschnitt, mit dem es die Flensburger zu Wohlstand brachten. Fest steht, dieser Wohlstand wäre so nicht möglich gewesen ohne die Sklaven, die damals auf den Zuckerrohrplantagen in der Karibik geschuftet haben. Eine Sonderausstellung im Flensburger Schifffahrtsmuseum beschäftigt sich zurzeit mit der kolonialen Geschichte rund um den Zucker- und Rumhandel.
Den Ausstellungsraum zu betreten kostet Überwindung. Dicht an dicht sind auf dem Fußboden Silhouetten von Menschen zu sehen, wie an einem Tatort. Eine bewusste Provokation, so Museumsleiterin Susanne Griegul.
Wir befinden uns jetzt sozusagen mitten auf einem Sklavenschiff, auf stilisierten Körpern, die aneinander gekettet auf dem Boden liegen. Und unsere Besucher sind gewissermaßen gezwungen, wenn sie die Ausstellung besichtigen wollen, müssen sie diese Menschen mit Füßen treten.
Rum, Schweiß und Tränen heißt die Sonderausstellung im vierten Stock des Flensburger Schifffahrtsmuseums. Das Ziel, der gewohnte Blick auf die eigene Geschichte, soll aufgebrochen, um die andere Perspektive erweitert werden. Eine Zahl an der Wand gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen aus Afrika in die dänischen Kolonien verschleppt wurden.
Wir wissen aus den Archivalien, dass unter dänischer Flagge 85.650 Afrikaner verschleppt worden sind. Es war eine absolut exakte Dokumentation. Jedes Schiff musste sein Journal führen und Sterbefälle vermelden. Und dann weiß man, wie viele Menschen wann auf welchen Märkten verkauft worden sind.
Die jamaikanische Kulturwissenschaftlerin Imani Tafari Ami hat an der Ausstellung entscheidend mitgearbeitet. 1,5 Jahre lang war sie als Gastkuratorin am Schifffahrtsmuseum. Sie war es auch, die viele Interviews geführt hat. In Ghana, auf den US Virgin Islands, die früher zu Dänemark gehörten, und in Flensburg.
Ich bin dorthin gereist und habe die Menschen interviewt, weil ich wollte, dass ihre Geschichten Teil der Ausstellung werden. Ich habe sie auch gefilmt. 12 Geschichten habe ich ausgewählt, die gezeigt und erzählt werden.
Beide Seiten, sagt die jamaikanische Wissenschaftlerin, müssen sich erinnern.
Da, wo ich herkomme, sind viele Menschen losgelöst von ihrer afrikanischen Identität und lehnen sie sogar ab. Es gibt zum Beispiel viele, die ihre Haut bleichen, ihre Haare glätten, sich selbst verleugnen. Auf der anderen Seite gibt es Europäer, die so tun, als hätte es diese Vergangenheit nie gegeben. Als wäre der Wohlstand, der nun genossen wird, einfach so gegeben.
Auch in der Dauerausstellung des Schifffahrtsmuseums spielt die Rolle der Sklaven, die den Flensburger Wohlstand erst möglich machten, eine Rolle. Etwa in der Multimedia-Installation, die exemplarisch das Leben eines Flensburger Kaufmanns und eines Kapitäns darstellt und die auch erzählt, wie es den Sklaven damals erging.
Wie Dämonen stehen sie plötzlich vor mir, mit ihren roten Gesichtern. Ganze Familien verschleppen sie in ihre stinkenden Schiffe. Zu Hunderten sitzen wir hier, zusammengepfercht. Für eine Plantage nehmen sie von uns 16 zum Rohrkappen, 8 zum Binden, 8 zum Transport in die Mühle, 4 als Treiber, 4 zur Arbeit in der Mühle, 4 beim Kochhaus, 2 Böttcher und 2 Aufpasser für das Vieh.
Nach allem, was man weiß, sagt Museumsleiterin Susanne Griegul, hat es keine Sklaventransporte unter Flensburger Flagge gegeben. Dennoch, ohne die Arbeit dieser Menschen auf den Plantagen wäre der Rum- und Zuckerhandel nicht möglich gewesen. Eine so umfangreiche Auseinandersetzung mit der eigenen Kolonialgeschichte wie jetzt in der Sonderausstellung ist für die Rumstadt Flensburg etwas Neues.
Tatsächlich hat man in der Vergangenheit in Flensburg diese Westindienfahrt immer als sehr erfolgreiche statthistorisch-wirtschaftspolitische Episode gesehen, die sehr viel Wohlstand gebracht hat und hat aber auch immer komplett ausgeblendet, dass dieser Wohlstand eben auf dem Rücken der versklavten Menschen erwirtschaftet wurde und dass der Preis letztendlich war, der gezahlt wurde, nur nicht von den Flensburgern. Wir feiern jedes Jahr hier mit großer Freude diese sogenannte Rumregatta und dieses Stadtevent wollen wir uns auch gar nicht nehmen lassen, nur wir müssen auch die Hintergründe kennen.
Bald im Frühjahr und dann den ganzen Sommer über sind in Flensburg wieder viele Touristen auf den Spuren des Rums unterwegs. Ob im Schifffahrtsmuseum, am Hafen, in den zahlreichen Kaufmannshöfen oder bei Johansen Rum, wo wir ja auch schon waren. Nun führt uns der Weg ins Wein- und Rumhaus Brasch.
Die Rote Straße mit ihren sanierten Häusern und den malerischen Höfen gilt als Flensburger Schmuckkästchen. Früher fanden hier Reisende und Fuhrwerke Quartier. Bis in die 1920er Jahre wurde hier der bekannte Ballerum hergestellt. Heute hat Walter Brasch die Tradition der Rumherstellung an diesem Ort wieder aufgenommen. In den 70er Jahren hat er sich als Weinhändler selbstständig gemacht. Mit Rum aber hatte er schon in seiner Ausbildung zu tun.
Ich habe von 1970 bis 1973 bei einer kleinen Spirituosenfirma, bei Andresen Rum, das Handwerk des Destillateurs erlernt. Und ich war damals der einzige Destillateurlehrling. Nach mir ist dieser Berufszweig in Flensburg auch nicht mehr gelehrt worden.
Was damals auch zu seinen Aufgaben gehörte, die Rumfässer aus dem Zollpackhaus abholen, dort, wo heute das Flensburger Schifffahrtsmuseum ist.
Ich bin also auch damals mit so einem kleinen Tempo Matador hingeknattert und hingefahren und dann wurde also das Fass, was also für uns bestimmt war, abgeholt und der Alkohol wurde festgestellt, nochmal gespindelt und man hat also dann herausgefunden, wie hochprozentig er war, denn danach wurde die Steuer entsprechend auch ausgewertet und dann rollte ich mein Fass in meinen kleinen Tempo und dann haben wir daraus dann die Produktion weiter hergestellt.
Zu seiner Lehrzeit, so Walter Brasch, gab es in Flensburg noch 26 produzierende Rumfirmen.
Und man konnte zusehen, jedes Jahr wurde es eine Firma weniger. Zum Teil schlossen sie, auch aus Altersgründen, und zum Teil wurden sie aber auch aufgekauft von der Konkurrenz, von den Nachbarn. Und somit konzentrierte sich das nachher alles auf die große Firma Hansen Rum und auf die Firma Bommelunder, Familie Detlefsen, die sich nachher hauptsächlich mit dem Thema Rum beschäftigt hat in Flensburg.
Als Detlefsen Ende der 90er Jahre die Rumproduktion in Flensburg einstellte, begann Walter Brasch, sich wieder mit Rum zu beschäftigen. Inzwischen stellt er wieder selbst Rum her und hat eine kleine Ausstellung zum Thema Rum aufgebaut. Eine Flaschensammlung alter Flensburger Rumsorten ist hier zu sehen, historische Fotos, Messgeräte und eine Destillieranlage.
Diese Destillieranlage ist jetzt keine Destillieranlage, in der man früher Rum hergestellt hat. Die sind natürlich extrem viel größer und vor allen Dingen haben sie nicht in Flensburg gestanden. Denn in Flensburg ist nie ein Tröpfchen Rum destilliert worden. Der Rum ist immer in der Karibik destilliert worden, hochprozentig nach Flensburg gebracht, hier gelagert und dann weiterverarbeitet.
An der Wand hängt das Bild eines Flensburger Schiffes aus dem 19. Jahrhundert.
Das ist die Urania, das ist eine Fregatte, die 1826 gebaut worden ist für den Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater eines guten Freundes von mir. 1826 baute der Kapitän Asmus Brodersen sein eigenes Schiff, sein erstes eigenes Schiff. Und diese Urania ist eine schnelle Fregatte gewesen mit 14 Mann Besatzung und hat alleine 20 Mal Fahrten unternommen nach St. Troy, St. Thomas und St. John.
Vor ein paar Jahren sind Walter Brasch und seine Frau Yvonne mal auf die ehemals dänischen Inseln in der Karibik gereist. Dorthin, wo die Flensburger Rumgeschichte begonnen hat.
Heute sieht man relativ wenig von Rum- und Zuckerproduktion. Die Produktion von Rum findet nur noch auf St. Croix statt. Da gibt es also noch Destillation, aber nicht mehr die Destillation aus den eigenen Zuckerrohrbeständen, weil es gibt überhaupt keinen Zuckerrohr mehr auf der gesamten Insel, sondern heute kauft man den Zuckerrohrsaft als Melasse ein und der stammt von anderen Inseln.
In der Karibik waren sie selbst Touristen. In Flensburg machen Touristen bei ihnen Station. Was das Thema Rum in Flensburg angeht, hat sich in den vergangenen Jahren viel getan, findet Yvonne Brasch.
Als ich 1999 von Hamburg nach Flensburg gekommen bin, hat man eigentlich im Flensburger Stadtbild über Rum wenig erfahren. Es waren auch keine Stadtführungen, so wie heute zu erleben. Heute kann ich sagen, dass es alleine bei der Tourismusagentur hier über 100 Stadtführungen alleine zum Thema Rum gibt. Neben der Rum- und Zuckermeile, die eingerichtet worden ist, neben dem erweiterten Schifffahrtsmuseum mit seinen Sonderausstellungen und vielem anderen mehr. Das hat sich schon sehr verändert.
Und wenn Walter Brasch selbst rumtrinkt, dann am liebsten wie?
Eigentlich pur. Aber der Flensburger trinkt natürlich verdammt gerne Grog.
Und natürlich nicht nur der. Überhaupt wird Rum ja gerne gemischt. Wir sind gleich mal in einer Cocktailbar zu Gast. In der Boilermann Bar in der Hamburger Hafen City. Dort erwartet uns Barkeeper Nico Ohlmann unter anderem mit einer ganz besonderen Spezialität. Einem Hamburger Hafenkonzert Cocktail. Rezept inklusive.
Rum, das betonen auch immer wieder Experten, darf getrunken werden, so wie man ihn mag. Ganz pur, als Grog, mit Wasser, Zucker und vielleicht einem Schuss Zitrone gemischt oder als Bestandteil eines Cocktails. Wir waren in der Boilerman Bar in der Nähe des Internationalen Maritimen Museums in der Hafen City. Drinking rum and
Coca-Cola. Ja, das sind die Zutaten, aus denen Cocktailträume sind. Cola, Rum und ein Schuss Limettensaft. Und fertig ist der Cuba Libre. Auch der steht natürlich auf der Karte in der Boilerman Bar. Dort, wo ein überlebensgroßes Porträt eines Kapitäns die Wände ziert und Nico Uhlmann seine Gäste in die Welt des Rums entführt.
Wir wechseln immer wieder durch, aber im Schnitt liegen wir bei rund 85 bis 90 verschiedenen Rumsorten, wo wir wirklich von jeder Rumkategorie alles dabei haben.
Rum, der lässt Nico Uhlmanns Barkeeper-Herz höher schlagen.
Rum ist eine, wie ich finde, eine sehr schöne Spirituose, weil es gibt keine Jahreszeit, wo man Rum wirklich trinken muss, sondern man kann ihn das ganze Jahr über trinken. Man kann im Sommer mit sehr leichten, floralen Rums arbeiten, man kann im Winter mit sehr schweren, kräftigen Rums arbeiten. Rum ist eine Spirituose, die das ganze Jahr Anklang finden kann.
Rum für jede Gelegenheit. Nico Uhlmann nimmt uns mit hinter seinen Bartresen, dort, wo seine flüssigen Schätze auf ihren Einsatz warten.
So, wo möchten wir anfangen? Wir fangen hier vorne mal an. Also, wir haben einen wunderschönen englischen Rumstil, so, wo wir die ganzen Jamaikaner zum Beispiel haben, die sehr esterlastig sind, sehr kräftig vom Gehalt. Dann haben wir vorne noch weiter unsere französische Riege, die aus frischem Zuckerrohrsaft hergestellt werden, die etwas leichter und kräftiger sind, die vielleicht eher an Cachaça erinnern, was die meisten Leute kennen aus ihrer Caipirinha. Dann haben wir den spanischen Stil, was in den meisten Fällen eher für fruchtige, süße Rums bekannt ist, wo man wunderschöne Cocktails mitzaubern kann.
Der Shaker, sonst eigentlich geradezu das Sinnbild für den Barkeeper, kommt in der Boilerman Bar nicht zum Einsatz. Hier wird nicht geschüttelt, hier wird gerührt bzw. geblendet, also mit einem Mixer durchmischt. Die Spezialität des Hauses, der Highball.
Highballs sind, wenn man es runterbrechen möchte, kleine Longdrinks. Es ist eine uralte Getränkekategorie. Was das beinhaltet, ist eine ganze Menge Alkohol, viel eiskaltes Eis, ein kleines Glas und in den meisten Fällen ein kohlensäurehaltiger Füller.
Unzählige Cocktails stehen auf der Karte der gemütlichen Bar. Einer von ihnen, der Dark and Stormy, ein Highball mit Geschichte.
Der Dark and Stormy ist eigentlich eher durch einen Zufall entstanden. Im Royal Bermuda Yacht Club auf Bermuda hat der Barkeeper aus Versehen anstatt Sodawasser mit Rum Gingerbier genommen und dann obendrauf etwas Gosling Black Seal geschüttet.
Ein mindestens dreijähriger Premium-Rum mit satter brauner Farbe, der wie ein dunkler Nebel durch das Glas wabert.
Und der Gast, der das Ganze bekommen hat, sagte, boah, unter solchen dunklen Wolken möchte niemand aufs Wasser fahren.
Hergestellt ist der Dark and Stormy recht schnell.
Ein Highball beträgt zu ein Drittel, fast teilweise sogar zu zwei Drittel aus Alkohol. Und das Ganze wird dann in den meisten Fällen mit kohlensäurehaltigen Füllern getoppt. In diesem Fall beim Dark and Stormy nutzen wir ein wunderschönes Ingwerbier, was das Ganze nochmal schön dunkel und stürmisch hervorbringt. Einmal kurz umgerührt. Sich alle Zutaten schön verteilen. Und fertig ist der Dark and Stormy.
Eine weitere Spezialität des Hauses, der Philadelphia Fishhouse Punch.
Der Philadelphia Fishhouse Punch ist das Urgetränk des Skyrill Fishing Clubs, wo zum Beispiel auch eine uralte amerikanische Legende, George Washington, mit vertreten war in diesem wunderschönen Angelclub. Und das ist sozusagen der Hauscocktail dieses Angelvereins, wo sich viele Mythen drum ranken. Niemand weiß genau das richtige Rezept. Wir, glaube ich, sind sehr nah an dem Original dran.
Und das ist drin.
Cognac, dazu gibt es Jamaika-Rum, etwas Pfirsichlikör. Wir haben das Ganze dann noch als Highball-Variante mit etwas Ginger Ale getoppt. Und der findet sehr großen Anklang bei den Gästen.
Immer wieder kreiert Barkeeper Nico Uhlmann auch neue Cocktails. Exklusiv für das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hat er sich den ultimativen Hafenkonzert-Cocktail ausgedacht.
In dem wunderschönen Cocktail befindet sich einmal Compagnie des Anges Tricorn. Das ist ein Rum, der aus frischem Zuckerrohrsaft hergestellt wird, Molasse und Batavia-Arak. Also sozusagen ein Blend aus allen wichtigen Rumsorten. Und er ist halt frisch, fruchtig, hat trotzdem irgendwo eine gewisse Trockenheit, die ein ungelagerter Rum immer mit sich bringt. Dazu gibt es etwas Dubonnet, das ist ein französischer Weinaperitif. Dazu noch etwas Limettensaft und das Ganze wird mit Ginger Ale getaucht.
Die auf Rum spezialisierte Boilerman Bar in der Osaka Allee 12 in der Hafen City. Und wenn Sie den neuen Hafenkonzert-Cocktail mal nachmachen wollen, Barkeeper Nico Ohlmann erklärt es Ihnen nochmal in einem Video bei uns im Internet. Einfach mal reinklicken, ndr.de/93. Sie können ihn natürlich auch in seiner Bar danach fragen.
Das war unser Hamburger Hafenkonzert rund um den Rum. Vom Seemannstrunk zum Kultgetränk.
In Flensburg können Interessierte regelmäßig an Stadtführungen, sogenannten Rum- und Zuckertouren, teilnehmen. Die Sonderausstellung im Schifffahrtsmuseum, die sich mit dem kolonialen Erbe der Stadt auseinandersetzt, läuft noch bis zum 4. März. Und am Himmelfahrtswochenende im Mai treffen sich wieder viele historische Gaffelsegler zur Rumregatta in Flensburg. Und das erwartet Sie hier in der kommenden Woche.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Schon unsere germanischen Vorfahren hatten eine ganz besondere Beziehung zum Meer. In der altisländischen Handschriftensammlung der Edda ist über die Entstehung der Welt zu lesen, dass zunächst nichts war, dann schmolz das Wasser des Südens, das Eis des Nordens und aus dem Schmelzwasser entstand der Urriese Ymir, aus dem die Götter dann den Himmel und die Erde schufen.
Interessant ist aber auch schon, dass es salziges Wasser ist, salziger Reif. Und das heißt natürlich, es ist Meerwasser, von dem hier die Rede ist. Und daraus entsteht etwas, nicht? Also nicht etwas Süßwasser aus einer Quelle, wie man sich's ja auch vorstellen könnte, sondern es ist tatsächlich die gefrorene Gischt, wenn man so will.
So der Bonner Skandinavist und germanistische Mediävist Professor Dr. Rudolf Siemek. Die Germanen und das Meer. Unser Thema im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Sonntagmorgen ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr mit Jan Graf.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Und vielleicht haben Sie auch mal Lust, sich auf unsere Internetseite zu klicken, ndr.de/hafenkonzert. Dort finden Sie eine ganze Menge Informationen über uns und auch die meisten unserer Sendungen zum Nachhören.
Wir sagen Tschüss, am Mikrofon waren
Petra Volkwarzen
und Jan Wulff.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.